Wenn die Leute mit einem Lächeln hier rausgehen, und das gehen sie eigentlich immer, mit Erstaunen und einem Lächeln. Also sie sind verwundert, was in diesen paar Räumlichkeiten an Geschichten und interessanten Dingen steckt. Und es ist immer schön zu sehen, wie der Smalltalk nach einer Führung dann eigentlich noch beginnt. Und das ist eigentlich so für mich der krönende Abschluss, dass die Leute hier wirklich sagen, toll und hätte ich nicht erwartet.
Blaulicht im Weserbergland, der Podcast bei Radioaktiv. Für alle, die wissen möchten, wer hier im Weserbergland rund um die Uhr für unsere Sicherheit unterwegs ist. Unser Gast heute vom Museumsteam der Kreisfeuerwehr, Christoph Gater. Wobei, eigentlich ist es diesmal mit der Gastrolle umgekehrt. Wir haben ihn besucht vor Ort im Feuerwehrmuseum in Kirchosen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Blaulicht im Weserbergland.
Unser Thema heute ist also das Museum der Kreisfeuerwehr, ist untergebracht in Emmertal. Hier waren wir ja schon mal in der Feuerwehrtechnischen Zentrale und haben uns umgeschaut. Das Museum ist eigentlich auch am historischen Ort hier, würde ich mal sagen.
Ja, das trifft es eigentlich ziemlich genau. Wir befinden uns in den Räumlichkeiten der ehemaligen Kreisschlauchpflegerei hier auf der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Und hier haben die Arbeiten eigentlich, was die Materialpflege und so angeht, begonnen.
Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, was hier zusammengekommen ist so über die Zeit. Vielleicht aber erst mal zu dir. Du bist also Mitglied im Museumsteam, aber ich nehme mal an, auch aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr. In welcher denn, beziehungsweise was machst du da genau?
Ich bin in Kirchosen, also hier am Standort ist ja auch noch die Ortsfeuerwehr Kirchosen mit untergebracht. Und ich bin dort in der Ortsfeuerwehr, wohne auch hier auf der Reha-Straße, bin in der Ortsfeuerwehr stellvertretender Gruppenführer und im Gefahrgutzug tätig hier. Und betreue das Museum. Also ich mache den Schriftverkehr, bin quasi Leiter, möchte ich es mal in Klammern sagen, des Museums, Ansprechpartner und habe aber ein Team hinter mir, wo wir das Ganze hier ein bisschen betreuen.
Für einen alleine, das Ganze wird ja ehrenamtlich gemacht, wäre es wahrscheinlich auch sehr viel sonst mit Führungen und Ähnlichem. Kurzbeschreibung Museum, wie würdest du es zusammenfassen für jemanden, der es noch nie gesehen hat?
Wie gesagt, wir befinden uns im ersten Stock, Kreisschlauchpflegerei, haben hier ungefähr 150 Quadratmeter, ungefähr 700 Exponate in der Ausstellung, noch einiges im Lager. Natürlich auch von größeren Sachen bis hin zu Kleinteilen. Eröffnet wurde das Ganze hier 2009. Da hat man quasi das Museum das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und bis dahin wurde seit den 80er Jahren eigentlich alles, was hier so am Standort mal anflog oder was Feuerwehren, die zur Geräteprüfung herkamen, mal mitgebracht haben, zu Hause entsorgt haben. Das wurde hier erstmal gesammelt und dann 2009 erstmals in einem kleinen Fest unter der damaligen Leitung und Federführung von Dieter Wortmann, der Kreiswandmeister war, eröffnet hier. Und dann habe ich das irgendwann übernommen von ihm und auch parallel mit ihm betreut, also unter seiner Federführung hier ein wenig gelernt.
Du hast es gerade schon gesagt, im ersten Stock also das Museum. Es sind mehrere Räume, sehe ich von hier aus schon, als ich durchs Treppenhaus hochgekommen bin. Da habe ich schon gesehen, da hängt ja einiges an Bildern an der Wand. Bist du da auch noch irgendwo mit drauf oder irgendwer, den du kennst in der Feuerwehr?
Wen ich kenne, ja. Also es sind Einsätze aus dem ganzen Landkreis hier im Treppenhaus abgebildet. Aber ich selbst bin nicht drauf. Also das sind ältere Sachen noch. Allerdings Kameraden von mir sind da drauf. Sind also etwas spektakuläre Aktionen, die dort abgebildet sind. Und auch das Museum fliegt ja schon so ein bisschen in den Hausflur ein. Also aus den Platzgründen halt sind wir so ein bisschen verstreut auch noch hier.
Da kommt man schon mal so ein bisschen in Stimmung und bekommt eine Vorahnung. Wir sind jetzt hier im ersten Raum des Museums. Das sieht mir jetzt schon, ich sag mal in Anführungszeichen, antik aus. Was ist denn überhaupt das älteste Ausstellungsstück, das ihr hier habt?
Ja, das älteste, was wir haben, ist eine Feuerordnung, liegt hier direkt vor uns in der Vitrine, von 1652, also kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, 1618 bis 48. Quasi hier Ordnungen, die älteste von 1652 und hier eine von 1677. Das sind die beiden ältesten Stücke, die wir haben. Und so von der Optik ja noch sehr gut erhalten ist, nämlich Lumpenpapier, also nicht wie Zellulose heutzutage. Es zerfällt nicht so sehr, es ist nicht so anfällig, trotz dass es so alt ist.
Schön unter Glas zu sehen rundherum, wenn ich mich so umschaue. Alte Helme, da sind auch noch Ledereimer. Kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass damit früher wirklich gearbeitet wurde, wenn gelöscht werden musste. Gar kein Vergleich mehr zu heute.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich sag mal, diese mittelalterlichen Zustände, die man stellenweise so vor Augen hat. Wir sehen ja auch an der Wand ein Bild, Brände in Hamburg oder was, die so in der Historie relativ interessant waren. Und da hat sich eigentlich lange nicht so viel im Feuerwehrwesen getan. Also Handdruckspritze und Einbezug der Bevölkerung war immer ein Thema, eigentlich seit der Römerzeit übers Mittelalter. bis dann irgendwann ein bisschen Technisierung einzog und dann erste, ich sag mal, Turnerbünde, das waren die ersten Feuerwehren, waren Turnerfeuerwehren, die dann aus Turnerbünden sich bildeten und das dann in, ja, ich sag mal, im 18. Jahrhundert dann so ein bisschen konkreter wurde, was Feuerwehr angeht, ne? Also wenn man irgendwann von Feuerwehr sprechen möchte, dann.
Also viele alte Ausstellungsstücke, die auch hier mit dabei sind. Woher kommen eigentlich alle diese Exponate?
Wie eingangs schon mal gesagt, es wurde hier zusammengetragen. Einmal von Dieter Wortmann, dann von den Mitarbeitern der FTZ, die hier in ihrer ganzen Zeit gearbeitet haben, was, wie gesagt, in den Feuerwehren im ganzen Landkreis so aussortiert wurde, was ausgesondert wurde, das kam hier mal an. Manche Sachen wurde dann in Vorbereitung auf das Museum hier dazu gekauft oder auch in der jüngeren Vergangenheit wurden Sachen gekauft. Leute, die hier Führungen machen, bringen mal was mit. Wenn wir was Interessantes sehen, dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Spende sammeln oder so, damit wir konkret was kaufen können, was für die Entwicklung irgendwie wichtig ist. Also die unterschiedlichsten Dinge, Spenden, auch Leihgaben, also dass die Leute etwas hier nur zur Ausstellung leihweise hergeben, was dann vertraglich festgehalten wird, dass das hier lagert und im Fall der Fälle wieder zurückgegeben wird, Dauerleihgaben, also von den unterschiedlichsten Leuten hergebracht, gespendet, gekauft, alles so in der Richtung.
Aber irgendjemand muss es ja Gott sei Dank aufbewahrt haben, wenn man sich überlegt, wie alt die sind.
Genau. In diesem Raum im Prinzip hat man erstmal das ganze Zeug zusammengestellt, will ich mal sagen. Und dann hat Herr Wortmann sich irgendwann drum gekümmert, dass zu dieser Eröffnung 2009 hier ein bisschen musealer Stil reinkam. Also Vitrinen, verschiedene Möbel, Beleuchtung, alles ein bisschen in Szene setzen, Podeste. Das kam dann nach und nach und da hat Herr Wortmann eigentlich ganz viel dran Verdienst gehabt.
Dass wir das heute alles so sehen können hier. Das ist jetzt also der erste Raum, anscheinend ein bisschen älter. Grundsätzlich, regelmäßige Öffnungszeiten habt ihr ja nicht. Ihr macht das ja auch ehrenamtlich. Wie oft bekommt ihr hier oben Besuch?
Es ist sehr unterschiedlich. Zu Corona ist das Ganze natürlich ziemlich abgeflacht. Ansonsten haben wir, kann man so sagen, 5 Führungen vielleicht im Monat, im Winter mal mehr, mal weniger. Splittet sich auch auf in Alterskameraden, Altersgruppen, Jugendfeuerwehren, Kinderfeuerwehren, Privatleute. Wir nehmen in einer Museumslandschaft Weserbergland, die es hier gibt, dann gelegentlich an Veranstaltungen teil. Ja, es muss natürlich auch Zeit und Personal und Lust dann da sein, ne? Es ist alles so sehr voll, weil wir alle, die hier tätig sind, noch Feuerwehr nebenbei machen, aktiv. Aber versuchen das so gut wie möglich zu realisieren und machen dann auch mal eine Aktion oder unterstützen Fest hier auf dem Hof, haben wir auch schon gemacht. Genau, diese Woche sind sogar noch 2 Führungen, also die Woche ist relativ voll. Sehr unterschiedlich. Wir versuchen natürlich auch jetzt ein bisschen Werbung zu machen überhaupt, ne? Und einen Internetauftritt weiter auszubauen, sodass wir ein bisschen Zulauf noch bekommen.
So eine normale Führung, wie läuft die da ab? Oder habt ihr vielleicht auch verschiedene Varianten an Führungen, je nach Zielgruppe?
Ja, groß, ich sag mal, Variantenanführungen bieten wir jetzt nicht an, sondern eine Sache, dass man hier durch das Museum geht und ich oder einer meiner Kollegen oder Kameraden etwas zu den Exponaten erzählt und zur Geschichte. Wir passen es natürlich ein bisschen ein, wenn Kinder und Jugendliche kommen, denen sind manche Sachen natürlich vielleicht dann nicht so interessant wie die älteren Herren, die dann mit vielem, was hier steht, noch gearbeitet haben und dann hier große Diskussionen und Beratungen und auch noch Ideen aufkommen. Das ist ein bisschen angepasst an der Altersstruktur. Aber grundsätzlich unterschiedliche Führungen bieten wir jetzt so nicht an.
Was interessiert denn die Besucher, die Gäste, die ihr habt, erfahrungsgemäß am meisten?
Man sieht in der Entwicklung der Feuerwehr, würde ich so sagen, und wenn man die Leute so beobachtet, der Ideenreichtum, den man hatte aus der Not heraus und die ganze Technisierung, die dann kam im Feuerwehrwesen. Also wir haben ja die Ledereimer angesprochen und hier hinter uns sehen wir eine kleine Handdruckspritze. Und wenn dann die Motorisierung und die ganze Technik zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzieht, da sind die Leute schon interessiert und bewundern schon, was hier alles zu sehen gibt und was für ein Ideenreichtum dahinter steckt, wie viel da entwickelt wurde und ja, was alles gemacht wurde, um den Brandschutz den Leuten einfacher zu machen, der ja auch ein gefährliches Hobby oder Beruf ist.
Gibt es irgendein Ausstellungsstück, wo du sagen würdest, um Gottes Willen, damit möchte ich heute nicht mehr arbeiten müssen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar sehen wir hier einen Rauchhelm, ein sehr prunkvolles Exponat, aber mit dem möchte ich vielleicht heute nicht mehr arbeiten. Also ein Lederhelm, wo man durch einen Schlauch geatmet hat, um überhaupt Brandbekämpfung nah am Feuer aufnehmen zu können. Da hat man halt durch einen Schlauch geatmet. Und da würde ich ungern mitarbeiten wollen, aber die Leute früher haben damit gearbeitet und für die war das natürlich wesentlich sicherer, als ohne Atemschutz oder ohne irgendwelche Schutzausrüstung loszugehen. Natürlich mit heutiger Technik überhaupt nicht mehr vergleichbar, aber der Beginn der Entwicklung Und ein sehr interessantes Exponat hier, mit dem ich aber halt nicht mehr arbeiten wollen würde.
Ich glaube keiner, wenn ich mir das angucke. Das sind diese beiden, die da nebeneinander stehen, diese älteren Modelle, nehme ich mal an. Ist das eine noch Leder, das andere schon irgendwie?
Ja, das eine ist Leder, auch noch in sehr gutem Zustand, ist noch relativ weich. Das andere ist eine Asbesthaube. Also hat man sich früher wahrscheinlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht, auch in den 20er, 30er, 40er Jahren. Asbest kennen wir ja nun von Dächern, ganz übles Thema. Das war damals im Atemschutzeinsatz sogar anzutreffen. Auch genau das Thema, ne, was heute hochbrisant ist, hat man damals als Schutzausrüstung zum Teil eingesetzt. Und das eine ist eine Asbesthaube, das andere eine Lederhaube.
Und wenn man sich die so anguckt, das ist also wirklich ein Kompletthelm. Da verschwindet der ganze Kopf drin, dann unten noch so eine Schürze dran, die über die Schultern und im Nacken liegt. Und diese Mundstücke, die sind also wirklich, naja, das scheint dann wirklich Metall zu sein. Und bei dem einen gehen zur Seite zwei Schläuche weg, bei dem anderen nach unten. Ja, unangenehm.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, aber es hat funktioniert, ne? Also es war relativ dicht, denke ich mal auch. Und es war ein großer Fortschritt auf jeden Fall, ne? Also das muss man sagen, vor 1900 das Ganze.
Dieser erste Raum, in welchem Zeitraum spielt sich das ab mit den Exponaten hier?
Unsere ältesten Sachen quasi, das nur im relativ kleinen Teil, von 1652 bis 1945. Da machen wir einen Cut und gehen in den nächsten Raum, nämlich viel aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich. Aus den 1900 bis 1945er Jahren, sage ich mal, haben wir hier viel, wo aber auch in relativ kurzer Zeit relativ viel sich geändert hat, muss man sagen.
Hast du ein persönliches Lieblingsstück? Wenn ja, ist das hier oder in den nächsten Räumen?
Ja, es befindet sich hier, beziehungsweise sie befinden sich hier. Ich sammle selbst auch ein bisschen und sonst würde ich das Ganze nicht machen, wenn ich dieses Interesse nicht hätte. Und für mich sind Tragkraftspritzen hochinteressant und die sehen wir hier. Hier sind Tragkraftspritzen, verschiedene Ausführungen. Das sind für mich eigentlich die Lieblingsexponate. Habe selber auch welche zu Hause und ja, das für mich am interessantesten. Und da muss man auch sagen, sie haben 1930 800 Liter bei 8 Bar die Minute gefördert und das haben sie bis 2000 auch noch gemacht. Da war quasi die Leistung und die Menge, die diese Geräte hatten, quasi. Da hat sich gar nicht so viel getan, natürlich in dem Antrieb dahinter und sowas. Für mich sind die Tragkraftspritzen und Pumpen hier am interessantesten.
In der Mitte also die Vitrinen mit Kleidungsstücken, Helme, Gasmasken sehe ich hier, ältere Modelle. Und rundherum eben auf der einen Seite mehr die Technik und auf der anderen Seite, ja, da geht es nochmal um Uniformen, auch wie sie damals getragen wurden. Was haben wir hier noch? Das ist auch ein seltsames Ausstellungsstück.
Genau, das ist ein sogenannter Heeresatmer. Ein Regenerationsgerät, also ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät. Diese Art und Weise, so wie wir es hier sehen, hier ist einmal die Technik aufgezeigt, das Funktionsprinzip, da hat sich eigentlich bis heute nichts dran getan. Es gibt diese Geräte mit gleicher Funktionsweise immer noch. Im letzten Raum können wir da mal kurz rüberschauen. Aber ein Atemschutzgerät aus den 30er, 40er Jahren. Und hochinteressant, dass man an dieser Technik so lange festgehalten hat eigentlich.
Also das sieht aus wie so ein kleiner Metallkoffer oder Rucksack fast. Da hinten sind Gurte dran zum Umhängen. Und dann ist, ja, wie so ein...
Genau, wir haben also einen Atembeutel in der Mitte, in dem man quasi normal ein- und ausatmet. Und da wir ja Sauerstoff verbrauchen aus unserer Atemluft, verbrauchen wir Sauerstoff, unser Körper ja, muss dieser Sauerstoff wieder zugesetzt werden. Und deswegen haben wir unten eine Sauerstoffflasche drin, die unserer ausgeatmeten Luft, die quasi nicht in die Umluft gedrückt wird durch unsere Maske, sondern immer in diesen Beutel reingeht, wird wieder Sauerstoff zugesetzt. Diese Luft wird angereichert, damit sie wieder brauchbar ist für uns. Und Kohlenstoffdioxid wird in einer Alkalipatrone ausgefiltert und die Luft wird in gewisser Weise etwas gekühlt und getrocknet, damit man sie wieder einigermaßen angenehm einatmen kann. Das heißt, es ist ein Kreislauf, der stattfindet und die Luft wird immer wieder eingeatmet.
Der war jetzt von wann?
Dieser ist aus den 30er, 40er Jahren. Genaues Jahr kann ich jetzt nicht sagen. Sind auch noch lange nach dem Krieg so weiter benutzt worden. Angefangen hat diese Entwicklung der Geräte, so wie wir es hier sehen, so 1935.
Also, da hat man sich schon eine Menge einfallen lassen. Schauen wir weiter. Einen Raum weiter in der Mitte. Die Trommel von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhosen.
Genau. Ist noch gar nicht so lange hier. Die Feuerwehr Kirchhosen hat mal Musikzug gehabt und der hat sich ja leider aufgelöst. Ist dann das Emmertaler Blasorchester geworden oder in dieses übergegangen und die Trommel ist einem anderen Musikzug zugegeben worden und hat dann nach der Auflösung dieses den Weg aus Ohr wieder hierher gefunden. Und jetzt steht sie hier und wird hier behütet.
Wird also auch drauf aufgepasst. Ansonsten eine Vitrine auch nochmal mit alten Helmen, mit Gasmasken und unten mit nicht Sauerstoff, sondern Atemluftflaschen nehme ich.
Genau, da ist jetzt kein Sauerstoff drin, so wie es in Medien gelegentlich mal oder im Film gesagt wird, sondern hier haben wir verpresste Atemluft in diesen Geräten, die wir unten vor uns liegen. Hier behandeln wir in diesem Raum eigentlich die Teilung Deutschlands. Ich hatte ja eben gesagt, dass 1945 wir im letzten Raum abgehandelt haben und hier geht es dann weiter mit den Besatzungszonen und da wir ja die sowjetische Besatzungszone auf der einen Seite und ich sag mal spöttisch Tritunesien auf der anderen Seite, wie es beim Karneval früher ja hieß, hatten. Hier geht quasi Ost und West durch diesen Raum und hier sehen wir die unterschiedliche Entwicklung, die quasi in der DDR dann und in der Bundesrepublik stattgefunden hat. Und da kann man gut einige Sachen gegenüberstellen und genau das haben wir getan in diesem Raum.
Hast du mal ein Beispiel dafür, was das sein kann?
Ja, zum Beispiel Helme sehen wir oben, hatten wir kurz gesagt. Oben haben wir quasi noch Helme, die aus der Kriegszeit weiter benutzt wurden im Westen. Und im Osten haben wir dann Kunststoffhelme, wo die DDR quasi relativ schnell Kunststoffhelme erprobt hat, die im Westen eigentlich relativ spät erst erprobt wurden. Also wir haben hier so Fiberglashelme. Das sind Ideen aus den 30ern, die man in der DDR wieder aufgenommen hat und die dann hier zu sehen sind, quasi gegenübergestellt.
Das ist also der zweite Raum. Eine Holzleiter hängt an der Decke, eine steht an der Wand. Ein alter Schlauch, da hat sich aber mittlerweile auch ein bisschen was getan.
Ja, hat sich überall etwas getan. Früher waren die Schläuche aus Hanf und mussten erst quellen, damit sie dicht wurden. Hier haben wir jetzt schon einen Schlauch vor uns, der schon eine Gummieinlage innen hat. In manchen Bereichen hat sich gar nicht so viel getan. Es wurde etwas verfeinert. Leitern, genau, vor uns eine Steckleiter. Über uns hängt eine Hakenleiter. Die ist quasi unbegrenzt einsetzbar. Es gibt da keine Rettungshöhe, wie wir sagen, sondern sie wird immer in das nächste Stockwerk eingehangen mit dem Haken, den wir dort sehen. Und dann kann man da hochgehen. Retten darüber ist natürlich relativ schwierig. Wurde bei der Feuerwehr mehr mit exerziert. Hatte einen relativ militärischen Stil, wenn man das in manchen Aufnahmen sieht. Wurde da viel mit geübt. Das war mehr der Sport. Und wettbewerbstechnisch wurde das gesehen. Wirklich retten konnte damit man niemanden gut.
Und Handfeuerlöscher sehe ich hier jetzt auch.
Genau, verschiedene Feuerlöscher. Wir haben noch einiges am Lager, aber für die meisten Leute ist ein Feuerlöscher erstmal rot. Wir haben hier verschiedene Funktionsprinzipien und Optiken einfach mal ausgestellt, wo wir sagen, das ist wichtig in der Entwicklung. Wir sehen hier auch einen weißen Feuerlöscher zum Beispiel, wie er in Krankenhäusern in den 60er Jahren mal anzutreffen war. Verschiedene Farbgebung, Funktionsprinzipien. Löschmittel, die heute hochgiftig sind und beziehungsweise das heißt hochgiftig, hochsauerstoffverdrängend und so gar nicht mehr verwendet werden. Also Tetrachlorkohlenstoff zum Beispiel, was ein hochluftverdrängender Stoff ist, der heute in solchen Räumlichkeiten wie hier wirklich Gefahr bringen würde. Aber ein relativ wirksames Löschmittel in den 50er, 60er Jahren war.
Jetzt sehe ich hier gerade auch nochmal eine Vitrine mit Betriebsanleitungen, alten Einberufungsschein, eine Beurteilung, auch alles aus diesem Zeitraum dann.
Genau, hier sehen wir jetzt also Betriebsvorschriften und Handbücher. Zu jeder Pumpe gab es ein Handbuch, wenn man das so möchte. Die ganzen unterschiedlichen Hersteller haben dann zur Pumpe quasi die Bedienungsanleitung dazu geliefert und dann auch Heimberg-Fuchs ist hier so ein Wort zum Beispiel, dass wir sehen, wie Feuerwehr überhaupt aussieht. Also Vorschriften, wie die Brandbekämpfung durchzuführen ist, wie die Gruppe aufgeteilt ist im Löscheinsatz. Und das Ganze muss natürlich ausgebildet werden und deswegen sehen wir auch hier diese besagten Einberufungsscheine zur Provinzialfeuerwehrschule Hannover, die dann später Landesfeuerwehrschule war und jetzt Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz. Also auch ein kleiner Bereich aus dieser Geschichte dort, wo jeder Feuerwehrmann in seinem Karriereverlauf mal Kunde ist oder Besucher.
Gibt es eigentlich auch Exponate, mit denen du noch gearbeitet hast oder müssen wir da erstmal wahrscheinlich einen Raum weitergehen?
Genau, da müssen wir einen Raum weiter. Ganz so alt bin ich ja noch nicht. Ja, da müssten wir in diesen Raum gehen. Hier gibt es Exponate, mit denen ich aktiv noch gearbeitet habe, beziehungsweise die ich aus meiner Dienstzeit kenne. Unterschiedliche Sachen. Wir sehen hier eine Tragkraftspritze, die modernste, die wir hier haben, die Baujahr 2000 ist, also die eigentlich vor wenigen Monaten erst ausgesondert ist, wenn man so möchte. Das sind relativ aktuelle Sachen, aber auch da muss man ja anschließen, wenn sie erstmal nicht mehr zu bekommen sind, die Sachen, dann laufen wir wieder hinterher als Museum und so sind wir natürlich auch froh, dass wir moderne Sachen relativ gut abgreifen können. Und auch Kuriositäten, also zum Beispiel einen Verteiler, wie wir sehen dort, das ist das aufzweigende Stück, was wir dort vorne sehen, wo die Kupplungen dran sind.
Da müssen wir mal ein bisschen da gehen wir mal näher ran.
Genau das Gerät, das ist zum Beispiel beim Einsatz, wo ich bei war, hat es dort einen Fuß rausgerissen. Also es ist so ein hoher Druck gefahren worden an dieser Armatur, dass es dort also vergossene Teile rausgedrückt hat. Das ist quasi wirklich aufgerissen, das Gerät. Und ja, das ist eine Kuriosität, habe ich so noch nicht gesehen. Auch viele der Besucher, die herkommen, wenn ich die Geschichte erzähle, kennen sowas nicht. Aber es passiert und ja, das ist ein Beispiel dafür.
Für diejenigen, die jetzt nicht so feuerwehrtechnisch bewandert sind, wo sitzt denn dieses Gerät? Also es sieht aus, ist aus Metall, hat vorne, nehme ich mal an, wird es irgendwo draufgeschraubt.
Ja, genau, es ist ein sogenannter Verteiler, wird hinter der Pumpe eingesetzt. Also das Wasser, ganz grob gesagt, wird entweder angesaugt oder aus dem Hydranten in die Pumpe, zur Pumpe zugeliefert. Über die Pumpe geht es dann durch einen Schlauch in den Verteiler. Und der Verteiler hat die Möglichkeit, dann auf verschiedene Schläuche aufzuteilen, sodass wir nicht nur mit einem Schlauch die Brandbekämpfung aufnehmen können, sondern mit drei Rohren in diesem Fall, dem ersten, zweiten und dritten Rohr, zwei C-Rohre und in der Mitte ein B-Rohr. Und ja, da kann man halt verschiedene Trupps dann in den Einsatz bringen.
Also auch zu sehen hier im Feuerwehrmuseum in Kirchosen. Ein paar Uniformen sind da, eine von Herrn Wortmann habe ich gerade gesehen.
Genau richtig, das ist die Uniform von Herrn Wortmann. Der ist 2018 verstorben und bis dorthin habe ich unter ihm hier im Museum mitgeholfen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das hier übernommen. Und weil er halt das Ganze hier auf den Weg gebracht hat und so federführend diese Arbeit geleistet hat, haben wir uns bewogen gefühlt, auch seine Uniform aus Zeiten, als er Kreisraummeister war, hier auszustellen.
Da wird also die Arbeit auch nochmal gewürdigt. Es sind aber auch noch neuere Uniformen zu sehen. Die eine blaue Hose, orangene Jacke oder eher so ein Halbmantel. Die andere schon in dunkelblau mit gelb-silbernen Streifen.
Ja, genau. Das ist Überbekleidung für den Innenangriff. Quasi Schutzkleidung, um den Atemschutzgeräteträger in diesen Fällen vor Hitze und Beaufschlagung von Flammen zu schützen. Also in Orange, wie wir eben sagten, die typischen niedersächsischen Modelle, die es noch gab. Auch mit denen bin ich anfangs eingekleidet worden. Und die blauen Klamotten, die angesprochen wurden, oder schwarz, ja, die in jüngster Vergangenheit durch das Modernste abgelöst wurden. Schutzkleidung in unterschiedlichsten Art und Weisen hier.
Und was man auch sieht, verschiedene Messgeräte und vor allen Dingen auch Funkgeräte. Eins habe ich da gerade noch gesehen, das ist ein großer Kasten mit, naja, wie man es noch so kennt, so alte Telefonhörer, die man in die Hand nahm, wo dann eben noch Kabel dran hing bis ins Gerät rein, mit Ohrmuschel, mit Sprechmuschel, bis hin zu den modernen Funkmeldeempfängern, wie man sie heute hat.
Genau, auch da ist die Geschichte einmal abgebildet komplett. Messgeräte, kurz um dort einzusteigen, die Aufgaben der Feuerwehr haben sich ja sehr stark erweitert, also nicht nur Brandbekämpfung, wie es anfänglich war, sondern technische Hilfeleistung sind heute ein Großteil der Aufgaben und vor allen Dingen hier in dieser Vitrine die Messgeräte für den ABC-Ansatz, atomar, biologisch, chemisch, oder um Explosionsgrenzen nachzuweisen, wenn wir explosive Atmosphäre haben. All das sind ganz wichtige Helferlein, die wir benötigen. Und die Funktechnik, wir haben ja vor einiger Zeit auf Digitalfunk umgestellt und hier noch analoge Geräte von den ersten Funkgeräten bis hin zu dieser Umstellung halt und auch schon die ersten digitalen Geräte, die man hier so kennt, wie man es eigentlich aus dem Privatbereich kennt, vom Wählscheibentelefon zum Handy. Genau diese Entwicklung haben wir auch im Funkbereich und da wurde natürlich auch alles immer kleiner und handlicher.
Das war jetzt schon mal so ein kleiner Rundgang durch eure drei Räume hier des Museums. Nebenräume gibt es natürlich auch noch, Lager und Ähnliches. Du hast es angesprochen. Wer kümmert sich denn eigentlich um die Ausstellung? Da bist du einmal und?
Ja, ich habe noch 5 weitere Kameraden, die mich hier unterstützen und auch immer, ich möchte sie mal Gelegenheitshelfer nennen, die also aktiv hier nicht unbedingt mitmachen, aber immer, wenn Arbeiten anstehen, dann auch nochmal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch die Mitarbeiter der FDZ unterstützen mal, wenn hier Not am Mann ist, also nicht bei Führungen, aber wenn mal was umgestellt werden muss oder es mal zügig gehen muss, ist auch mal jemand von denen hier. Dort ist auf Augenhöhe eine gute Basis immer. Und an großen, das sind eigentlich diese 5 Leute in meinem Museumsteam, die zum großen Teil auch aus der Ortsfeuerwehr Kirchosen kommen. Der ehemalige Kreisschirmeister Rolf Hüsing ist hier noch mit tätig. Genau, und wir betreuen das Ganze hier so.
Wie zeitaufwendig ist das Ganze?
sehr unterschiedlich. Wenn wir jetzt darüber reden, dass man eine Pumpe zum Beispiel nach Empfang reinigen muss, dort die überhaupt in einen ausstellungswürdigen Zustand zu bringen, gehen da sicherlich einige Stunden drauf. Andere Sachen können gut so zügig in die Ausstellung integriert werden. Es ist sehr unterschiedlich. Also man ist hier mal ganze Samstage zugange und auch mal nur zwischendurch ein Stündchen. Es ist sehr unterschiedlich.
Warum hast du selbst diese Aufgabe übernommen? Du hast es vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet.
Ja, ich bin einfach total technikbegeistert und geschichtlich interessiert. Und das in Kombination mit meinem Hobby Feuerwehr hat eigentlich, das hier ist das Resultat aus diesen Interessen. Und ich fühle mich hier unheimlich wohl und ja, habe auch Freude daran, wenn Leute Fragen stellen, denen diese Dinge zu erklären. Und freue mich auch immer, wenn mir dann jemand nochmal den einen oder anderen Kniff oder etwas Mehrwert bringen kann, wo ich immer selber dazu lerne. Das ist also auch immer sehr schön, wenn dann Leute kommen, die entweder was mitbringen an Wissen oder Material, ist das immer sehr schön. Und dann lerne ich auch immer dazu und kann das weitergeben.
Hast du denn auch so eigene Schwerpunkte oder Ziele, was das Museum angeht?
Das wäre tatsächlich nochmal ein Vortrag, wo man auch sagt, man geht nicht nur hier ins Museum und guckt sich die Hardware an, die wir haben, sondern wir haben auch viel an Bildern und Vorschriften. Und wo auch die Wortlaute, egal wo man drüber spricht, es kann also auch theoretisch sehr interessant sein. Und da schwebt mir eigentlich nochmal ein Vortrag vor, den man anbieten kann, vielleicht ein-, zweimal jährlich. Bildervortrag, irgendwas in der Richtung, wo man vielleicht im Kreisausbildungszentrum dort was zeigen kann, wo man Leute einlädt auf ein Bockwürstchen und dort was zeigt. Oder vielleicht auch die Zusammenarbeit mit einer Schule, wo man sagt, wir laden einen Jahrgang ein und gehen hier mal durch, einmal um vielleicht Werbung für das, was wir tun, zu machen, das Feuerwehrwesen an sich, und einmal den Horizont für die Geschichte und die harte und ernste Arbeit hier zu erweitern.
Die da letztlich geleistet wird. Und jetzt ist der Platz ja, auch wenn hier jede Menge zu sehen ist, wir können gar nicht alles aufzählen, doch eher begrenzt. Wie weit schränkt euch das ein?
Ja, insofern, dass wenn man jetzt noch großartig Pumpen bekommen würde oder ein Fahrzeug, das können wir nicht ausstellen. Da haben wir die Möglichkeiten nicht zu, da sind wir an dem Standort hier zu begrenzt und da ist auch keine Änderung in Sicht. Wir leben in der Lage, so wie das im Feuerwehrwesen nun mal so ist, und begnügen uns mit dem hier, versuchen das so gut wie möglich hier reinzubekommen. Es ist ja stellenweise schon sehr voll, wir optimieren da immer. Große Erweiterungsmöglichkeiten haben wir aktuell einfach nicht.
Seid ihr denn grundsätzlich noch auf der Suche nach neuen Exponaten? Weil ihr legt ja auch schon Wert darauf, dass das Ganze so ein bisschen örtlich geprägt ist, euer Museum hier.
Genau, also wir legen schon Wert darauf. Man muss halt, um gewisse Dinge erklären zu können, auch mal abschweifen, örtlich oder zeitlich. Aber Exponate suchen jetzt, ich könnte konkret jetzt eine Riesenliste wahrscheinlich stellen, aber da müsste ich erarbeiten. Wir freuen uns über viele Dinge, die mal so ankommen. Wenn wir Sachen schon in rauen Mengen haben, Strahlrohre, Verteiler, irgendwelche Gürtel, dann sagen wir den Leuten auch, es tut uns leid, da haben wir schon so viel von, dann geben wir es zurück. Ansonsten gibt es wirklich Kuriositäten, wo wir uns drüber freuen. Es gibt sicherlich aus der Zeit, ich sag mal aus der Kriegszeit, gibt es interessante Dinge, die einem fehlen würden. Zum Beispiel eine Uniform eines Berufsfeuerwehrmanns aus der Zeit, weil in dieser Zeit die Feuerwehr der Polizei untergliedert war und es ein ganz scharfes Thema ist, hochinteressantes Thema mit sehr vielen Gesichtspunkten und ja, feinen Themen zwischendrin. Und das wäre ein Ausstellungsstück, wo wir sicherlich interessiert wären, aber ganz schwierig zu bekommen sowas und finanziell für uns auch eigentlich nicht leistbar, wenn ist man auf eine Leihgabe angewiesen. Sowas in der Richtung. Also es sind Einzelstücke, die man mal explizit sucht.
Alte Fotos vielleicht oder wo sowas dargestellt ist, was aus der Zeit dann noch ist?
Ja, da ist es regional natürlich. Da ist die Idee, wir haben einen Archivschrank, wo wir nach und nach tatsächlich für jede Feuerwehr im Landkreis einen kleinen Ordner anlegen wollen, wo es interessant sein kann, wenn man Kopien oder Bilder da von den Feuerwehren bekommt, spricht man die Leute darauf an, wenn sie aus den Feuerwehren oder von der Feuerwehr hier Gast sind. Das ist aber ein langer, langer Weg und viel Arbeit. Da ist erstmal unser eigenes Archiv gefragt, dass wir das erstmal alles sortieren, weil wir da auch schon ganz viel haben. Und dann ist halt die Idee, Mensch, wann ist welche Feuerwehr gegründet worden, dass man da quasi vielleicht ein Archiv für die Kreisfeuerwehr, was sich so ein bisschen aufs Museum bezieht, dass man sagt, Mensch, da haben wir einen großen Teil, den wir einsortieren können. Und da sind natürlich dann, da ist die Mitarbeit wahrscheinlich gefragt. Es wird wieder für den nächsten Winter wahrscheinlich eine Arbeit.
Eine Aufgabe für den Winter, das klingt gut. Was für Gruppen oder Menschen sind das, die bis jetzt so euer Museum besuchen, überwiegend?
Ganz unterschiedlich. Das sind Vereine, die wir hier hatten, also vom Treckerverein, Sportverein, also Oldtimer oder Sportverein, Feuerwehren, Altersgruppen, die Tagesausflüge machen, Jugend- und Kinderfeuerwehren, also ganz bunt. Und ich habe es auch schon gehabt, dass ein einzelner Herr ums Gebäude schlich und fragte, Mensch, wo ist denn das Museum? Und auch dann sind wir bereit, kurzfristig die Tür zu öffnen, wenn die Zahl es zulässt und hier auch das Ganze vorzustellen. Also wir machen das ganz entspannt. Wer herkommen möchte, kann sich gerne melden und wir finden auch für Einzelpersonen oder Gruppen, sage ich mal, bis zu 15, 20 Leute, darüber wird es schwierig in diesen Räumlichkeiten, einfach da noch jeden zu erreichen. Aber das ist so das, was wir versuchen möglich zu machen.
Also einfach melden, telefonisch oder per E-Mail. Kontaktdaten findet man im Netz auf jeden Fall, da ist ranzukommen. Ihr macht das ehrenamtlich, ihr nehmt auch kein Geld für Führung, aber ihr freut euch mit Sicherheit über eine Spende.
Genau, wir haben im Eingangsbereich einen Spendenhelm. Da freuen wir uns, wenn jemand das Ganze hier honoriert und eine kleine Spende gibt. Aber feste Eintrittskosten haben wir nicht.
Und wer euch an sich, also eure ehrenamtliche Arbeit, das Museumsteam unterstützen möchte, wie sieht's da aus?
Ja, wer Lust hat mitzumachen, ist immer gern gesehen. Man kann sich mal unter 4, 6, 8 Augen gerne hier treffen und da Ideen austauschen, wie die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit sind. Wenn man Führung machen möchte, entlastet das Team ja auch. Also wenn man sagt, wir haben ja einen frischen Feuerwehrrentner, der sagt, Mensch, der aktive Dienst ist jetzt vorbei, aber ich möchte mich noch betätigen, sind das gern gesehene Leute, natürlich auch außerhalb des Feuerwehrrentnerwesens, aber die vielleicht eine Führung machen oder das Ganze hier einfach noch mit betreuen möchten. Da gibt es, denke ich mal, viele Möglichkeiten der Mitarbeit und das würden wir im Einzelfall einfach abstimmen dann.
Vorkenntnisse müsste man die mitbringen, so ein bisschen Ahnung kann ja aber nicht schaden.
Ja, wenn man Feuerwehrmann ist, ist das schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, als Feuerwehrfremder ist es mit der Mitarbeit stellenweise ein bisschen schwierig, weil eine gewisse Grundkenntnis einfach erforderlich ist. Wenn es dann noch ein älterer Herr ist, der auch ein bisschen was aus der Geschichte mitbringt, ist das noch besser, aber wir versuchen auch oder wir würden auch versuchen, Jüngere einzuarbeiten, wenn die da wirklich Lust zu haben. Denke ich, sehe ich da nicht so wirklich Grenzen des Ausschlusses.
Sieht man ja an dir. Darf ich fragen, wie alt du bist?
29.
Und wie lange jetzt bei der Feuerwehr?
Wie lange jetzt? Seit dem 16. Lebensjahr bin ich übergetreten in die aktive Abteilung und seit dem 11. Lebensjahr in der Jugendfeuerwehr tätig.
Als Kinderfeuerwehr, da warst du noch nicht dabei?
Nee, es gab noch keine Kinderfeuerwehr in diesem Bereich, als ich Kind war.
Und jetzt eben auch zuständig unter anderem fürs Museum. Wenn du so eine Führung machst, wann bist du zufrieden und hast das Gefühl, das hat den anderen was gebracht und dir auch?
Ja, wenn die Leute mit einem Lächeln hier rausgehen. Und das gehen sie eigentlich immer. Weil sie gehen immer mit Erstaunen und einem Lächeln hier raus. Also sie sind verwundert, was in diesen paar Räumlichkeiten an Geschichten und interessanten Dingen steckt. Und wenn ich das so sagen darf, auch immer erfreut über die Art und Weise, wie ich das hier mache oder wie ich die Führung mache. Im Moment mache ich sie zum großen Teil und dann sind sie immer erfreut und es ist immer schön zu sehen, wie der Smalltalk nach einer Führung dann eigentlich noch beginnt. Und das ist eigentlich so für mich, ja, die Genugtuung da dran dann nochmal. Den krönender Abschluss, dass die Leute hier wirklich sagen, toll und hätte ich nicht erwartet. Also die Erwartung zu übertreffen, ist eigentlich immer das Schönste.